So, herzlich willkommen zurück. Bitte nehmen Sie Platz, es geht jetzt weiter. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich hatte vorhin... Was ist dann? Ja. Ja, wir hatten Probleme mit der ersten Aufnahme. Es tut mir leid für alle, die hier heute zu Hause geblieben sind. Die erste Hälfte ist in den Orkus der theatralen Ereignisse geraten. Ich hatte in der letzten Hälfte gesagt, ich biege in dem Moment, wo ich mit den Text-Adventuren fertig bin, ein bisschen ab und gehe erstmal nach Asien und habe ein paar kleinere Subgenres beschrieben, die eher narrativ orientiert waren. Jetzt kümmere ich mich eher um die Genres, die in Richtung auf Puzzles orientiert sind. Das heißt, ich gehe zurück in die späten 70er, frühen 1980er Jahre, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses Ehepaar hier ist ganz wesentlich für die Entwicklung der ersten Graphic Adventures. Das ist das Ehepaar Williams, Roberta und Ken, die 1979 Online Systems gegründet haben und 1982 dieses Studio in Sierra erst online und dann später Sierra Entertainment umbenannt haben. Roberta Williams ist eine der wichtigsten Game Designerinnen wahrscheinlich der Geschichte überhaupt. Sie hat ein wirklich sehr, sehr umfangreiches Portfolio an dem Spiel gehabt. Sie hat auch die Grafiken für das erste Graphic Adventure, das es so gab, nämlich, jetzt muss ich gerade nachschauen, dieses hier, Mystery House, entwickelt. Ich komme gleich nochmal dazu. Sierra hat eine eigene Engine entwickelt, den Adventure Game Interpreter. Von 1984 bis 1989 wurde der verwendet und später als Sierra Creative Interpreter weiter verwendet. Sierra war sehr erfolgreich, ist bis die Point-and-Click-Adventures Mitte der 90er Jahre immer weniger erfolgreich wurden und 1996 haben die beiden dieses Studio verkauft oder diese Firma verkauft für mehrere gerüchteweise für 1,5 Milliarden Dollar die Marke wurde immer weiter verkauft an Sendent, an Vivendi. Vivendi besaß Sierra und Blizzard. 2008 formte Vivendi aus Blizzard und Activision die Activision Blizzard Holding. Sierra wurde geschlossen und 2014 wieder geöffnet mit einem Reboot von King's Quest. Also das heißt, Sierra ist ein Name, den sie mit nach Hause nehmen können. Sierra ist wesentlich gewesen für die Entwicklung der Graphic Adventures. Ich hatte die Folie vorhin schon gezeigt. Das erste Graphic Adventure sah so aus. Mystery House hieß es. Spielte in einem verlassenen viktorianischen Haus, war sehr stark inspiriert vom Colossal Cave Adventure und von den Romanen von Agatha Christie. And Then There Were None wird als Referenz gerne genommen. Man musste als Spieler in dieses Haus reingehen und versteckte Juwelen finden. Dann, während man auf der Suche dieser Juwelen war, geschahen irgendwelche schrecklichen Ereignisse und es wurde klar, es ist ein Mörder, der in diesem Haus umgeht. Und dieser Mörder muss gefasst werden und zwar möglichst schnell, nämlich bevor die Anzahl der erlaubten Züge vorbei ist, sonst erwischt er einen selber. Das Spiel bestand aus 70 2D-Zeichnungen von Roberta Williams und Ken Williams hat die dann in Form gebracht dieses Programmes. Die Software wurde dann auf 5¼ Zoll Disketten in Frischhaltebeuteln verkauft, wie es die Anekdote möchte, und lief auf dem Apple II. Mit 10.000 Kopien war dieses Spiel ein enormer Erfolg und 1980 folgte dann eben die Gründung von Online Systems durch das Ehepaar Williams. Also, das ist das erste Graphic Adventure, Mystery House, und das ist das erste farbige Graphic Adventure, Wizard and the Princess, auch von 1980. Sie können immer noch sehen, da unten kann man ein Kommando eingeben und dazu habe ich dann ein kleines Video mitgebracht, wie sich das Gameplay gestaltete. So, jetzt kann ich Ihnen das hier rüberziehen, hoffe ich. Jawohl. So. Jetzt kann man hier nach Süden gehen. Man geht durch die Wüste. Jetzt gehen wir weiter durch die Wüste und man sieht immer das Gleiche. Das ist auch sehr typisch für Abenteuer aus dieser Zeit, dass man oft irgendwo hingehen muss. Also auf die Weise wurde viel Spielzeit generiert zu der Zeit. Und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und jetzt kommt man irgendwann hoffentlich bald da an, wo ein anderer Stein liegt. Und jetzt kann man den Stein nehmen. Und dann kann man weiter durch die Wüste gehen. Also das nur so als kurzer Eindruck dessen, wie das Spiel bestand nicht nur daraus, in Steine sammeln, aber man ist da sehr, sehr lang durch die Wüste gelaufen. Und ich kehre zurück zu meiner Folie. Wizard and the Princess Thieves war das erste Farbspiel und ist ein Präludium für die King's Quest-Reihe. Und die King's Quest-Reihe ist eine der erfolgreichsten Adventure-Reihen überhaupt gewesen. Und diese Adventure-Reihe, hier sehen Sie einen Ausschnitt von Titeln, da geht es um die königliche Familie des Königreichs Daventry, die verschiedene Abenteuer erlebt, und zwar in zwei Generationen, immer und immer weiter. Man trifft da berühmte fiktionale Figuren wie die Schöne und das Biest, Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, Graf Dracula, also diese wilde Genre-Mix mit Popkultur-Zitaten ist so eins der Markenzeichen von Sierra gewesen und wird schon in der King's Quest-Reihe vorbereitet. Es gibt itembasierte Rätsel und die Storylines werden mit dem Lauf der Zeit immer elaborierter, die Puzzles werden komplizierter und die Figuren werden auch besser entwickelt. Also, und diese Items, das ist so eine Grundregel für Sierra-Abenteuer, man sollte das alles einsammeln, was man einsammeln kann. Das wissen Sie, Point-and-Click-Adventure bedeutet auch, dass man möglichst alles einsammeln kann. Und die Idee, dass man sehr nutzlose Dinge, also einen toten Fisch oder eine vergammelte Tomate oder ein altes Brett, tatsächlich sinnvoll benutzen kann, ist eine Idee, die auf diese Reihe zurückgeht. So sah die Reihe, so sah das erste King's Quest-Abenteuer aus, wie Sie es hier oben sehen. King's Quest von 1984, das macht dann schon ein bisschen mehr her als Wizard and the Princess. Also die Serie ging weiter. Sie sehen unten King's Quest 6, Air Today, Gone Tomorrow. Da hieß das Studio immer noch Sierra Online. Und da ist die Grafik schon etwas elaborierter, nur wenn man etwas genauer hinschaut, als Sie das jetzt können, sieht man, dass es immer noch ziemlich verpixelt. Die Serie hat eine Durststrecke gehabt, Ende der 90er Jahre. Da wurden die ersten Versuche mit 3D gemacht. Und Sie sehen, das ist so eine richtig, habe ich auch länger gesucht, aber das ist so eine richtig schön hässliche, späte 90er Jahre 3D-Grafik, die Sie hier sehen. Und 2015 ist Sierra zurückgekommen sozusagen, ist die King's Quest-Reihe zurückgekommen und ist im seriellen Format veröffentlicht worden. Der Erfolg der King's Quest-Reihe hatte sehr direkt zu tun mit einer Kooperation, die Sierra sehr früh mit IBM eingegangen ist. Also King's Quest war ein wichtiges Marketing-Vehikel für den PC Junior. Wichtig für Sierra ist erstens deren eigene Engine, der Adventure Game Interpreter, und zweitens eben, was ich sagte, diese spezifische Art, Rätsel herzustellen. Und Sie können hier sehen, also der Adventure Game Interpreter, das war die alte Engine, die sehen Sie auf der linken Seite, und auf der rechten Seite ist der Sierras Creative Interpreter zu sehen. Das ist schon ganz wesentlich gewesen, also die Entwicklung der grafischen Qualität im 2D-Bereich ist sehr dicht mit den Arbeiten von Sierra verbunden. So, es gab aber weitere Quests, zum Beispiel, also es gab neben der King's Quest, gab es die Space Quest, eine humorige Science-Fiction-Serie, die Star Wars und Star Trek parodiert und ansonsten auch viele popkulturelle Referenzen herbringt. Es gibt die Quest for Glory, es gibt Gabriel Knight, es gibt Dr. Fred, das war auch von Dr. Creep, glaube ich, ist auch von Sierra, und Leisure Suit Larry. Also, um Ihnen Eindruck zu geben, das ist die Space Quest-Reihe. Hier oben sehen Sie das noch in EGA-Grafik. Und hier unten ist es dann schon etwas weiter entwickelt. Im fünften Teil der Serie, The Next Mutation von 93. Ach ja, Softporn Adventure. Das Softporn Adventure ist auch eines der ersten Spiele von Sierra Online gewesen. Die Personen, die Sie hier auf dem Cover sehen, sind zwei Damen auf der linken Seite, die ich nicht kenne. Das rechte ist, die beiden rechten Personen sind das Ehepaar Williams, die in den 80er Jahren noch selber sich hergestellt haben. So, also steht fett drunter, for adults only. Das Foto, ich erwähne dieses Spiel deshalb, weil es wichtig war für die Leisure Suit Larry-Reihe, die sich auch um erotische Themen dreht. Und diese erotische, also die Frage, wie geht man mit Erotik in einem so frühen Adventure um, ist natürlich eine schwierige Frage. Wollen Sie mal sehen, wie so ein erotisches Softporn-Adventure in den 80er Jahren ausgesehen hat? Ja? Na dann. So. Ich habe es Ihnen nur ganz kurz gezeigt jetzt mal. Also. Ja, das ist natürlich nur Text gewesen. Aber trotzdem hat dieses Spiel einen großen, großen Skandal verursacht. Und es wurde sehr, sehr lange, es wurde durchaus diskutiert, dass es dann eher ein chauvinistisches Bild gewesen sei. Ich habe Ihnen so eine Kritik verlinkt. Unter anderem war ein Problem an diesem Spiel, dass der Parser das Wort Woman nicht verstanden hat. Also das heißt, da musste man irgendwelche Girls verführen und wenn man dann starb in diesem Adventure, das konnte auch passieren, dann wachte man in einem entsprechend klinischen Raum auf. Man ist da also in so einem Club unterwegs, man spielt so einen Playboy in so einem Club. 1987 erschien dann daraufhin vom gleichen Autor, Al Lowe, und aus dessen Feder ist die Larry-Serie dann auch weiter produziert worden, das erste Leisure Suit Larry-Abenteuer 1987. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Also man spielt da diesen Larry, der immer wieder versucht, bei Frauen erfolgreich zu sein und nicht erfolgreich ist, muss man dazu sagen. Und diese Art von Selbstironie, also die Kombination von Selbstironie und erotischer Thematik, ist etwas, was sich auch durch die Serie Abenteuer immer weiter gezogen hat. So anzüglich wie Leisure Suit Larry sind die anderen Titel von Sierra nicht. Aber was ich vorhin gesagt habe über Selbstironie und Selbstreferenzialität des Mediums, setzt sich fort in der Darstellung von Erotik und Sexualität, die ja in Computerspielen sonst relativ wenig Beachtung findet, wenn man jetzt nicht hier gerade so ein ROG vor sich hat. Gut. Der Weg zum Point-and-Click-Adventure ist... Also ich habe jetzt hier so eine Übergangsphase geschildert, wobei ich auch sagen kann, die Sierra-Spiele waren selbstverständlich Point-and-Click-Adventures. Was aber genau ist ein Point-and-Click-Adventure? Es ist grafisch dargestellt, typischerweise in 2D und im Laufe der Jahre mehr und besser animiert. Die Mausinteraktion ersetzt den Parser, das heißt, man muss nicht Verben eingeben, sondern Verben werden gezeigt und man kann Verben anklicken, genauso wie man Objekte anklicken kann. Das heißt, das, was vorher nur als Text funktioniert hat und als Text interpretiert werden musste, von Mensch zu Maschine und umgekehrt, wird jetzt gezeigt in Bildern. Man hat natürlich eine Menüführung, die Inventar- und Item-Mechanik ist ganz wesentlich für ein Point-and-Click-Adventure und das Crafting, also das Kombinieren von Items miteinander, um weitere Rätsel zu lösen, ist wichtig. Und es gibt ausführliche Dialogbäume. Ich habe Ihnen hier ein paar Aufsätze zusammengestellt. Wenn Sie selber ein Point-and-Click-Adventure herstellen möchten, sehen Sie auch hier ein, zwei Engines verlinkt, mit denen Sie auch hier am Institut arbeiten können. So, ich habe das erste Point-and-Click-Adventure gesucht das erste Point-and-Click-Adventure von LucasArts habe ich gesucht, denn LucasArts ist der zweite wichtige Player für Point-and-Click-Adventures neben Sierra. LucasArts ist 1982 gegründet worden, aufgrund einer Zusammenarbeit mit Atari, und diese Gründung hängt zusammen mit den Star Wars Filmen. Also 1977 kam der erste Star Wars Film heraus. Daraufhin kamen mehrere Spielautomaten zur Star Wars Trilogie zwischen 1982 und 1985. Und 1982 wurden dann Lucasfilm Games gegründet, die sich 1990 dann umbenannt haben in LucasArts. Ab Mitte der 80er Jahre beginnt da die Spielentwicklung. Zuerst haben sie futuristische Geschicklichkeitsspiele gemacht. Richtungsweisend war dann aber der Fantasy-Film Labyrinth, oder Labyrinth von 1986, der in Kooperation mit Jim Henson's Creature Shop entstanden ist. Das ist die Firma, die die Figuren für die Muppet Show hergestellt hat und für die Sesamstraße und für die Dinos und so weiter und für Farscape, wenn Sie das gesehen haben. Und ich habe jetzt hier zwei Screenshots oder zwei Bilder zusammengesetzt, die zeigen, wie direkt eigentlich dieses Spiel den Film abbildet. Also Sie sehen hier diese zwei Figuren, die auch beide, also Sie sehen die rechte Figur, die in diesem Film vorkommt. Die Bildaufteilung ist gleich und ich zeige Ihnen jetzt mal einen Ausschnitt aus diesem Spiel. Mehrere Ausschnitte aus diesem Spiel. So, wo ist mein Maus? Da. Sehen Sie noch, das ist, hat immer noch diese sehr simple Ästhetik. Man konnte seinen Namen eingeben, das war wichtig, denn darauf wurde dann dynamisch reagiert. Und die Lieblingsfarbe kann man auch eingeben, deswegen ist jetzt das Inventar hier blau. Und Sie sehen, das ist am Anfang noch überhaupt kein Grafik-Adventure, das ist am Anfang noch ein Text-Adventure. Und dieses Text-Adventure, das geht relativ lange so. Ich springe mal zum nächsten Video, denn hier geht das so weiter und Sie sehen, das geht lange weiter, das geht 6 Minuten lang weiter. Da geht man durch die Stadt, man kommt in ein Kino und dann geht man in dieses Kino hinein, weil man einen Film sehen möchte, nämlich welchen Film wohl, das verrate ich jetzt hier nicht. So. You enter a large, packed theater. After looking for a while, you find a seat next to a very attractive girl and immediately strike up a friendly conversation. Go south. You can't go in that direction. The teenage boy with the several pencils in a blue plastic pocket protector wearing a button saying Geek Power taps you on the shoulder. He begins talking. Hey, have you seen this movie? It's really great, you know? Good. Like there's this deep psychological meaning and all und so weiter. Aber Sie sehen, hier unten gibt es schon so eine Art inventarliste Interaktionsliste. Also Sie können hier mit Objekten schon interagieren und Sie können hier schon auswählen, was Sie haben. Also Sie müssen es nicht mehr eingeben. Ist etwas komfortabler. Die Geschichte geht hier weiter. Also der stolze Geek redet und redet und redet über den Film. Früher oder später geht das Mädchen weg, aber der Film beginnt. Die Figur, die wir hier sehen, ist eine Figur aus dem Film. Das ist der Koboldkönig, der böse Koboldkönig. Und das ist nicht irgendjemand. Vielleicht wissen es ein paar schon, das ist David Bowie. Also, das heißt, Sie haben hier David Bowie als eine wichtige Figur verkörpert und Sie haben ihn gleich in diesem ersten Abenteuer von diesem ersten Point-and-Click-Adventure von LucasArts abgebildet. Sie, Ich wollte Ihnen noch ein drittes Video zeigen, nämlich wie dieses Spiel dann, wenn diese sehr lange Cutscene vorbei ist, weitergeht. So funktioniert dieses Spiel. Also man muss durch dieses Labyrinth hindurchlaufen. Man kann hier mit Leuten reden. Da sehen Sie ein Wortspiel mit dem Wort Jar und Ajar. Da muss man seinen Weg durch das Labyrinth finden. Und dann geht man hier durch, wie bitte? Mit Pfeiltasten läuft er hier. Und jetzt geht er durch die geheime Tür, die er eben erst entdeckt hat. Also da hat er viel herumprobiert. Und jetzt sehen Sie hier bei diesem Laufen, da kommen andere Figuren. Und man kann hier sehen, wer bewegt sich wohin. Und der ist eher feindlich. So, und jetzt ist man da drin und dann muss man versuchen, hier rauszukommen. Der Mann trägt übrigens auch blau als Oberteil. Das heißt wahrscheinlich, weil es seine Lieblingsfarbe ist. Der große Erfolg der Point-and-Click-Adventure kam, oder ein Kult um die Point-and-Click-Adventure ist entstanden durch die Adventures vor allem von Ron Gilbert. Das erste, das er gemacht hat, war Maniac Mansion und hier sehen Sie schon die gleiche Art der Eingabe oder das gleiche Eingabemenü, das dann für viele Jahre die Point-and-Click-Adventures geprägt hat. Sie sehen also in grün die Verben auf der linken Seite. Oder die Dinge, die man tun kann. Sie sehen hier, und in Violett sehen Sie die Gegenstände. Unten das Inventar, das man auch runterscrollen kann oder runterklicken kann. Und Sie sehen nicht nur Befehle wie Push, Pull, Give, Open, Close und so weiter. Also Give ist schon Interaktion zwischen Figuren. Sie können auch sehen, What is, also wenn ich das aktiviert habe, kann ich rauskriegen, was ist denn was hier und mit was kann ich überhaupt interagieren. Und Sie sehen New Kit. New Kit bedeutet, dass man da die Hauptfigur wechseln kann, den Charakter, den man spielt. Dieses Interface ist ein wesentliches Merkmal der Scum Engine. Scum als eine Abkürzung für Script Creation Utility for Maniac Mansion. Also schon in die Engine ist dieses Spiel mit eingeschrieben. Die Charakterwahl bedingt den Handlungsverlauf. Man kann hier eine ganze Menge Figuren auswählen. Auch dazu habe ich Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht, an dem Sie sehen können, wie Maniac Mansion funktioniert. Also hier hat der Videobereitsteller dankenswerterweise so eine Zusammenfassung geschrieben über die Figuren. Die kriegt man am Anfang des Spiels nicht gezeigt. Läuft das schon? Sondern man kann die aussuchen. Abhängig von den Figuren entstehen unterschiedliche Enden. Und so sieht das dann aus. Man spielt dieses Spiel Dave und eben zwei andere Figuren, die in Dr. Freds Haus eindringen wollen oder sollen. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Und ich springe mal ein bisschen weiter. Also man kann hier wählen und man kann zwischen diesen Figuren hin und her springen. Und das ist nicht unwichtig, denn viele Rätsel kann man überhaupt nur lösen, wenn man in der richtigen Reihenfolge mehrere Personen an unterschiedlichen Orten die richtigen Dinge tun lässt. Man sollte an vielen Stellen auch vermeiden, die falschen Leute zu treffen, denn so ziemlich jeder in diesem Haus, dem man begegnet, ist feindlich. Hier sehen Sie den Charakterwechsel. Hier ist es dunkel, man muss wieder das Licht anmachen. Also auch das ist so ein Thema, was sehr häufig vorkommt im Adventure-Genre. Das hier sieht ziemlich genau aus, übrigens, wie die Geisterfalle in Ghostbusters 1. Also diese Praxis, popkulturelle Zitate einzubauen in die Spiele, das ist auch etwas, was bei LucasArts sehr, sehr häufig vorkommt und in den Scum-Spielen in riesigem Maße vollzogen wird. Also alleine in Maniac Mansion finden wir Zitate aus den Filmen, aus damals populären Filmen wie Goonies, Ferris macht blau, Back to the Future und so weiter und so weiter. Andererseits werden aber auch durch das ganze Setting und so weiter die Grindhouse-Horrorfilme der 70er Jahre zitiert. Das soll mal reichen. Ihre Aufmerksamkeit noch auf dieses grüne Tentakel richten. Ein Tentakel, mit dem man auch interagieren kann. Dieses Tentakel wurde später aufgegriffen, wieder in einem ganz eigenen Abteil. Das ist Day of the Tentacle. Da wird es größenwahnsinnig und will die Welt übernehmen. Wichtig ist vielleicht auch zu sagen, Point-and-Click-Adventure zu dieser Zeit boten sehr oft Sackgassen. Man konnte diese Spiele verlieren. Also es ist nicht so bequem gewesen wie in den späteren Spielen, dass man im Grunde nicht viel falsch machen konnte. Wenn man die falsche Entscheidung getroffen hat, scheiterte man an irgendeiner Stelle, konnte nicht zurück. Wenn man Glück hatte, hatte man abgespeichert, wenn man Pech hatte, nicht. Ich habe hier zwei weitere wichtige Adventures dieser Art aufgeschrieben. Das eine ist Zack McCracken von 1988. Da spielt man so einen Klatschreporter, eben Zack McCracken. Unter anderem wird es dazu genutzt, dass der immer wieder, wenn ein neues Szenario kommt oder ein neuer Bildschirm kommt, eine neue Welt oder ein neues Problem hat, denkt er sich irgendeine Headline aus. Irgendeine ganz, ganz tolle Überschrift, worüber er etwas schreiben könnte. Dieses Spiel karikiert Verschwörungstheorien. Also dieser Zack McCracken geht auf Abenteuerreise und auf Erforschung, nachdem er einen psychedelischen Traum hat von einem Mann mit einem Scherzartikel Schnurrbart und einer Maske. Und er versucht, diese Verschwörung aufzudecken, aber diese Verschwörung, und glaubt erst nicht wirklich dran, und tatsächlich wird diese Verschwörung so groß, dass er am Ende auf dem Mars landet. Ich hatte vorhin gesagt über das Colossal Cave Adventure, dass es räumlich orientiert ist. Ich habe vorhin auch weiterhin gesagt über Maniac Mansion, dass man da verschiedene Figuren wählen konnte, also dass man wechseln konnte, welche Figur spiele ich und welche nicht und wie springe ich da hin und her. Hier ist es auch so, dass der Raum eine wichtige Rolle spielt für die Dramaturgie, denn Zack McCracken muss sehr viel herumfliegen. Hier befindet er sich auf einem Flugplatz. Eines der ersten Rätsel befindet sich in einem Flugzeug. Also da muss man eine Stewardess erst ablenken, indem man die Toilette verstopft. Und während sie diese Toilette reinigt, hat man Zeit, ein Ei in eine Mikrowelle reinzutun und die auf Start zu drücken und das Ei zum Explodieren zu bringen. Und damit ist sie dann so lange beschäftigt, dass man das Flugzeug ausräumen kann. Aber auch hier können Sackgassen entstehen, nämlich dadurch, dass Zack McCracken irgendwann mal kein Geld mehr hat zum Weiterfliegen. Und dann, oder wenn man auf dem Mars entsprechende, da kann man auch Figuren wechseln, wenn die Figur auf dem Mars wiederum Fehler macht, dann kommt man da nicht weiter. Das andere Spiel, das ich Ihnen zeige, ist Loom. Da werden dann schon Experimente gemacht, 1990 mit dem Interface. Denn Sie sehen hier, Loom ist ganz stark an musikalischen Themen orientiert. Und wenn ich Ihnen jetzt hier mal einen Ausschnitt zeige aus Loom, da ist schon sehr, sehr viel Musik. Das beginnt im Spiel, wird ein 30-minütiges, in manchen Versionen Audiodrama vorausgesetzt. Wo ist denn das Loom jetzt? Das spielt in so einer dunklen Zukunft, wo Magie gewirkt wird von so einem geheimen Kult, der magische Webstühle besitzt und durch Klänge beeinflussen kann. Auch hier wieder Vogelzeichen. Schwäne sind da ein ganz wichtiges Thema. Nicht umsonst, denn diese MIDI-Vollvertonung ist sehr stark von musikalischen Themen von Peter Tschaikowski inspiriert. Und zwar Schwanensee von Peter Tschaikowski. Und im Laufe dieses Intros hier wird man zuerst alleine gelassen. Und hier findet man, Sie sehen, hier kann man schon den Cursor per Maus auch schon bewegen. Und hier sehen Sie, das Interface funktioniert anders. Man kann immer noch Objekte benutzen und so weiter, aber hier wird versucht, in diesem Spiel über musikalische Cues eben bestimmte Effekte zu erzielen. Und viele der Rätsel in Loom haben direkt mit Musik zu tun. Jetzt schlüpft hier der Mentor aus und der ruft uns zum Abenteuer. Darüber habe ich ja letzte Woche schon gesprochen. Okay. So. Ohne dieses Spiel kommt man nicht aus. The Secret of Monkey Island ist wahrscheinlich das populärste Spiel, an dem Ron Gilbert gearbeitet hat. Es gab diverse Fortsetzungen. Es gab Fortsetzungen von Telltale, es gab Fortsetzungen von Daedalic. Dieses Spiel bietet keine oder fast keine Sackgassen mehr. Also es ist relativ idiotensicher. Das zitiert Pirates of the Caribbean. Die Anekdote sagt, dass der Ron Gilbert da durch diesen Theme Park von Walt Disney durch ist und als er in diesem Pirate Mountain war, wollte er aus dem Wagen rausspringen und da mitspielen mit diesen Piraten. Und aus diesem Impuls heraus soll dieses Piratenabenteuer entstanden sein. Sie sehen also hier die Scum-Engine typische Menüführung. Die Piratenbar heißt auch thematisch passend Scum-Bar. Und besonders interessant ist, denke ich, wie da in einem Point-and-Click-Adventure das Thema Kampf umgesetzt wurde. Also da wurde Sprache als Item benutzt. Sie sehen hier diesen Dialog zwischen unserer Hauptfigur Guybrush Threepwood, der gerne ein Pirat werden möchte, und wenn man ein Pirat sein will, muss man gut fechten können. Was tut er? Also er läuft durch Monkey Island und provoziert verschiedene Piraten, die greifen ihn dann an, und das ist aber kein Geschicklichkeitsspiel, sondern das ist so ein Schlüssel-Schloss-Spiel. Man muss bestimmte Sätze von diesen Piraten erlernen, man muss bestimmte Sätze sammeln und die man noch nicht beherrscht. Und nur wenn man für jeden Satz, der einem entgegengeworfen wird, eine entsprechende Antwort hat, kann man den Piraten besiegen. Wie das konkret aussieht, das habe ich natürlich auch kein Spiel. Das hört jetzt nicht mehr auf. Achso, ich beginne erst mit diesem hier. Also man geht hier über die Insel, man sucht den Piraten. Das ist eine spätere Version, das ist die voll vertonte spätere Version. So beginnt jeder Kampf. So, das ist eine von den schlechten Beleidigungen, von denen hat man auch ein paar. Und das macht dem Piraten gar nichts aus, weil es eine schwache Beleidigung ist. Jetzt kommt er mit einer starken. Aber wir haben keine passende Antwort darauf, deswegen werden wir weiter zurückgedrängt hier als Guybrush. Und da haben wir wieder keine Antwort. Also verlieren wir den Kampf. Und so geht das weiter. Jetzt haben wir aber von diesem Piraten zwei neue Beleidigungen gelernt, die wir jetzt im nächsten Kampf anwenden, hoffe ich mal. Aber der Pirat kennt auch darauf die Antwort. Das heißt, wir haben jetzt für diesen Angriff auch den passenden defensiven gelernt. Und darüber haben wir wieder keine Antwort. So, ja. Das ist das Zweite. Das ist das eine, was ich interessant und erwähnenswert finde an The Secret of Monkey Island. Das Zweite ist, mehr Ruhe wäre nett. Das Zweite, was ich erwähnenswert finde an Monkey Island, ist, wie stark Monkey Island auch sich selbst als, oder das Point-and-Click-Genre selbst thematisiert in dieser Szene. Also wir wollen hier ins Haus der Gouverneurin kommen und die normale Point-and-Click-Vorgehensweise kennen Sie, und jetzt ist hier wieder ein Kampf. Und jetzt kann wieder der Kampf nicht dargestellt werden mit der Scum-Engine zu diesem Zeitpunkt. Also was wird gemacht? Da wird etwas gemacht, was man in der Narratologie Mauerschau nennt. Also das ist auf der einen Seite so mit cartoonigen onomatopoetischen Begriffen. Und jetzt achten Sie mal auf das Graphical User Interface. Hypnotize, scroll some rhinoceros, walk to, push red button. Not the red button. Das Jagd mit dem Wachslücken ist auch. Also all das sind Ideen, die entwickelt wurden, wahrscheinlich produktionstechnisch gesehen aus der Not heraus, keine actionreichen Kämpfe darstellen zu können. Das ist wieder der selbstironische, humoristische Umgang des Genres mit seinen Unzulänglichkeiten. Und hier ist er sehr, sehr intelligent umgesetzt, indem man einfach das benutzt, was da ist. Na gut. Ja. Also wie ich sagte, Secret of Monkey Island war eine sehr erfolgreiche Serie. Sie sehen hier drei Erweiterungen. Auch diese Marke hat Telltale weiter verwendet. Ja, durchaus auch von Telltale. Ich hatte damit angefangen zu erzählen, dass LucasArts Inhalte von anderen Medien integriert hat, also Medienadaptionen gemacht hat. Deswegen möchte ich auch die anderen Adaptionen erwähnen, die entstanden sind. Nämlich einmal die Filmadaption von Indiana Jones and the Last Crusade. Die beiden Bilder, die Sie hier sehen, zitieren ziemlich direkt Szenen aus dem Film. Und es gibt auch Comic-Adaptionen, Sam & Max Hit the Road. Diese beiden Figuren sind Comicfiguren, die auch ziemlich erfolgreich waren. Und Sie sehen hier schon, die Engine ist weiterentwickelt, das Interface ist weiterentwickelt. Es werden weniger Worte benutzt, die man lesen muss. Es werden mehr Bilder benutzt, die man anklicken kann. Und in beiden Spielen gibt es auch schon Minigames. Also das Hüpfrätsel aus dem Indiana Jones Film und dieses Whack-a-Mole mit dem großen Hammer, das Sie auf der rechten Seite unten sehen, das sind Minispiele, die weiterhin das Voranschreiten des Abenteuers variieren. Sehr erfolgreich war, das hatte ich gesagt, Day of the Tentacle, wo dieses Tentakel aus Maniac Mansion zum Leben erweckt wird. Und hier geht diese Figurentauscherei, die in Maniac Mansion schon wichtig war, noch weiter. Denn hier hat man mehrere Figuren, die auch nicht nur an verschiedenen Orten, sondern in verschiedenen Zeitebenen Rätsel lösen müssen. Das heißt, hier werden alle denkbaren Dimensionen von narrativer Verschränkung durchschritten. Und es gab dann für die Scum Engine weitere Plugins. Also es gab das iMuse-Plugin für Musik und es gab... für die interaktive Musik und es gab weiterhin das Insane-Plugin als Abkürzung für Interactive Streaming Animation Engine, also für Animationen. Day of the Tentacle erschien 1993 und das, was ich über die Ironie gesagt habe, Selbstironie des Mediums, wird durchbrochen durch einen Durchtitel wie The Dig beispielsweise, wo dann tatsächlich versucht wurde, auch eine ernsthafter gemeinte Geschichte zu erzählen. Ursprünglich sollte das Spiel als eine Episode für die Amazing Stories Reihe von Steven Spielberg gedreht werden. Erwies sich aber dann als zu teuer, dass ich entschieden habe, machen wir ein Computerspiel raus, das ist günstiger und wir können diese tolle Geschichte trotzdem erzählen. In The Dick finden wir einen Full-Voice-Acting-Cast, alles ist besprochen, es gibt ein digitales Orchester, also alles ist musikalisch untermalt und hier wird kombiniert auf der einen Seite zweidimensionale Artwork und etwas beschränkte Maße vorgerenderte 3D-Filme. Und diese Umsetzung fand vor allem deshalb statt, weil eben Steven Spielberg Indiana Jones The Last Crusade gespielt hatte, ein Spiel, von dem es dann auch noch eine Fortsetzung gab, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, was eine ganz eigenständige Handlung dann hatte. Und dieses von diesem Spiel so beeindruckt war, dass er diese Geschichte in die Hände eben von LucasArts gelegt hat. Mit der Einführung von 3D beginnt zunächst der Niedergang, interessanterweise, von den Point-and-Click-Adventures. Also die Interfaces sind elaborierter geworden und auch LucasArts hat auch eine neue Engine dafür entwickelt, die Grime Engine, die eben in 3D auch darstellen konnte. Grim Fandango ist ein relativ populärer Titel aus dieser Zeit, aber hier sehen Sie schon, visuell ist das ein ganz, ganz anderer Eindruck als die Dinge, die wir vorher gesehen haben. Der Schritt zu 3D ist bei dem Point-and-Click-Adventure deutlich später erfolgt oder deutlich komplizierter erfolgt als ursprünglich. Denn zwischen den 90er Jahren und den 2010er Jahren ist relativ wenig erschienen in diesem Bereich. Das Genre ist von vielen für tot gehalten worden, bis dann in den 2010ern vor allem durch die Spiele von Telltale, aber auch durch andere Vertreter, das Genre einen gewissen Aufwind wieder bekam. Also das sind Spiele, die Sie wahrscheinlich schon kennen. The Walking Dead von 2012 oder Life is Strange von 2015 sind Spiele, die im Serienformat veröffentlicht werden. Die Visualisierung ist wieder ansprechender, beispielsweise als in Grim Fandango, wo das noch relativ überzeugend gelöst wurde, im Vergleich zu vielen anderen. Also wenn Sie sich die erste 3D-Version von Son of the Sorcerer anschauen, dann werden Sie feststellen, die ist nicht sehr überzeugend anzuschauen. Und ich bitte wieder um Ruhe. Vielen Dank. Aber hier sehen Sie, sind neue Dinge dazugekommen. Das heißt, das Point-and-Click-Adventure wurde durch weitere Gameplay-Elemente erweitert. Einerseits Quick-Time-Events, die Sie in The Walking Dead haben, also wo Sie schnell reagieren müssen auf bestimmte Reize, die im Spiel stattfinden. Sie werden unter Zeitdruck gesetzt, sind Sie auf der rechten Seite, um bestimmte Antworten zu geben. Dass sich Figuren bestimmte Dinge merken, wird Ihnen mitgeteilt. Das ist ein Feature dieser Geschichten, auch was Entscheidungen angeht, die man im Spiel trifft. Da hat man den Eindruck jedenfalls von deutlich mehr Handlungsfreiheit. Dafür sind die Rätsel deutlich weniger selbstironisch. Das Medium thematisiert sich hier selber weniger, sondern versucht eine geschlossene Immersion herzustellen, jedenfalls in den meisten Teilen. In Life is Strange haben sie es ganz ähnlich. Da gibt es ein Zeitmanipulations-Feature, mit dem man die Geschichte vor- oder zurückspulen kann. Derweil wurden in 2010ern auch Crowdfunding-Projekte immer beliebter, also nicht zuletzt auch deshalb, weil sie das Produktionsrisiko für Publisher reduzieren. Also Sie können sich zum Beispiel Spiele anschauen wie The Broken Age, das unter der Leitung von Tim Schafer entstand, oder Amicrock. Das sind Spiele, die realisiert wurden durch Crowdfunding-Kampagnen. Bei kleineren Spielen möchte ich nicht unerwähnt lassen, noch einmal Machinarium, das ist ein Spiel, das von einem tschechischen Indie-Entwickler entwickelt wurde. Es ist ein Freizeitprojekt, das Marketingbudget betrug gerade mal $1,000 und wurde auf diversen Plattformen veröffentlicht und gewann mehrere Awards. Es hat überhaupt keine Dialoge, alles was an Dialog stattfindet, ist in Symbolen abgehandelt. Das heißt, dieser Verzicht auf Worte und Nicht-Thematisierung von Worten, wie wir es schon in den späten LucasArts Adventures sehen, dieser Verzicht wird hier fortgesetzt. Da gibt es gar keine Worte mehr, wie auch in einem der Dedalic-Spiele, Journey of the Road, das ohne Worte auskommt, nur noch Symbole benutzt, aber auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeiten einer 3D-Umgebung schon dadurch ausnutzt, dass man eine Kakerlake spielt und die kann auf die Wände hochgehen und an der Decke laufen und so weiter. Und das heißt, da, wo man auf Worte verzichtet, ist hier Handlungsmöglichkeit in einer weiteren Dimension hinzugekommen in 2013. Und wo ich über Dead Ending spreche, kann ich auch noch zwei relativ erfolgreiche Reihen dieses Hamburger Entwicklerstudios und Publishers nennen. Einmal die Aetna und Harvey-Reihe. Aetna, die zu sich kommt in einer Nervenheilanstalt und Dinge zerstören kann auf dem Weg, als Akt der Subversion, wenn man so möchte, und die Deponia-Reihe, die auch intermedial sich nun weiterentwickelt. So viel zu Point-and-Click-Adventures. Ich fahre fort mit den Puzzle-Adventure-Games. Ja. Also ein paar von diesen Spielen dürfen wir hier haben. Sie können aber einige davon finden Sie auch online kostenlos. Bei Good Old Games, wenn Sie sicher welche finden und so weiter, müssen Sie mal ein bisschen gucken. Viele wurden auch neu aufgelegt. Könnten Sie bitte ruhig sein? Meines Wissens nach gibt es die noch nicht, aber wir haben hier eine Sammlung von diversen Sachen. Also das heißt, wenn Sie sich für ein spezifisches Spiel interessieren, kommen Sie vorbei und wir gucken, ob wir es haben.
So.
Okay. Puzzle Adventure Games. Puzzle Adventure Games, das sind Spiele, die, ja, zu denen ich erstmal keine Merkmale benenne, denn das ist so eine Art Sammelkategorie. Also das ist ein sehr divergentes Genre, was Mechanismen und was Präsentation angeht. Es ist eine, grundsätzlich heben die, wie der Name auch sagt, Puzzles hervor. Rätsel sind deutlich stärker und wichtiger als in Point-and-Click-Adventures. Nichtsdestoweniger gibt es in der Regel eine narrative Umgebung. Und ein sehr wichtiger Genrevertreter davon ist Myst. Das ist 1993 erschienen, entwickelt von den Brüdern Rand und Robin Miller, die Sion Incorporated gründeten. Die hatten vorher vor allem Spiele für Kinder entwickelt. Die nahmen Inspiration aus Star Wars, aus Zork, aus den Narnia-Chroniken und aus Werken von Jules Verne und haben in diesem Spiel, bevor sie anfangen, das zu produzieren, alle Rätsel, die darin vorkommen, in einem Dungeons & Dragons-Szenario getestet. Das Spiel wurde zunächst von Activision abgelehnt und wurde dann aber ein Überraschungserfolg und blieb mehrere Jahre, nämlich bis 2002, das meistverkaufte Videospiel, bevor es dann von den Sims abgelöst wurde. Man spielt hier, und ich zeige Ihnen auch mal, wie dieses Spiel funktioniert. Sind wir hier schon? Also man spielt diesen Fremden, der bekommt dieses Buch, mithilfe dessen er zur Insel Myst reisen kann. Und da kann er verschiedene Zeitalter bereisen. Das hat vor allem technische Gründe, damit man die Levels nicht unendlich groß macht. Man hat hier ein Point-and-Click-Interface, das auch ohne Worte auskommt schon. Das Besondere ist, dass es eben nicht in so einer 2D-Perspektive, in so einer Draufsicht gezeigt wird, wie die bisherigen Adventure, sondern man kann hier sich voran bewegen. Sie sehen, das sind dann jeweils statische Screens und man bewegt sich von Ort zu Ort, von Bild zu Bild und auf diesen Bildern kann man Hinweise einsammeln. Eine begrenzte Anzahl kann man auch mitnehmen und man muss dann damit Rätsel lösen, die gar nicht so trivial sind. Da ist also man sehr, sehr viel Zeit mit verbringen können mit diesem Spiel. Das erste, man bekommt auch nicht mehr Hinweise als dieser. Das ist Denksport, wenn Sie so wollen. Man kann über Puzzle Adventures noch relativ lange reden. Zwei möchte ich noch hervorheben. Einmal The Seventh Guest, was 1993 auch erschienen ist. Ein Interactive Movie Puzzle Adventure Game. Und das ist damals nur auf CD-ROM erschienen. Sie erinnern sich, beim interaktiven Film war es nur so, dass der besonders durch Laserdisc und durch CD-ROM-Technologie seinen Vorschub erhalten hat. Und hier wird diese Mischung, und hier wird das Ganze vermischt. Also wir haben es hier mit einer Horror-Story zu tun, die sich vor einem Spieler ausbreitet, der, was bei der Narration natürlich sehr hilft, sein Gedächtnis verloren hat am Anfang des Spiels. Das Spiel ist sehr erfolgreich gewesen, einerseits wegen der Videoclips und weil die ein wesentlicher Teil seines Gameplays ausmachten. Vorgerenderte 3D-Grafiken in SVGA, das zeigte, es gab, da konnte man echte Darsteller und Darstellerinnen zeigen und das Spiel richtete sich an ein erwachsenes Publikum. Auch hier gibt es ein Orchester-Soundtrack und außerdem sind auch die Rätsel sehr gut angekommen. Man ist also im Haus des verrückten Spielzeugmachers Henry Stauff, der die ganze Zeit drohend durch die Gegend läuft und Hinweise hinterlässt und sich über den Spieler lustig macht. Ein bisschen ähnlich, wie das in der Stanley Parable der Fall ist. Da sagt er so, we'll all be dead by the time you solve this. Oder don't think you'll be so lucky next time und so weiter. Das also als ein Beispiel für eine erfolgreiche Reihe. Eine andere erfolgreiche Reihe ist die Professor Layton-Reihe aus Japan. Für den Nintendo DS und Nintendo 3DS. Das sind vor allem Puzzle, die relativ lose durch eine Narration zusammengehalten werden, aber es gibt diese Narration noch. Man spielt eben Professor Layton und seinen Gehilfen, den jungen Luke, und löst Rätsel, um in der Geschichte voranzukommen. Die meisten Rätsel sind aber nicht obligatorisch. Also der Zwang, unter den man beispielsweise den Seventh Guest setzt, ist hier nicht vorhanden. Es gibt nur ganz wenige zentrale Rätsel, die für das Fortkommen wesentlich sind. Andere sind optional. Derzeit gibt es davon 9 Titel, einen Film, 3 Romane und demnächst soll auch Teil 10 erscheinen. Außerdem kann man bei diesen Rätseln Coins ausgeben, also Ingame-Währung, um Hinweise zu bekommen, wie das Rätsel jeweils zu lösen ist. Also Sie sehen, das, was noch sehr schwierig war an Rätseln am Anfang, wird mit dem Zeitverlauf immer einfacher zu lösen, bis man eben zu solchen Formen kommt, die dann ein hohes Maß an Convenience erreichen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch das Hidden Object Puzzle Adventure oder das Wimmelspiel erwähnen. Hier versucht der Spieler in einem meist detailliert gestalteten, unbewegten oder sehr wenig animierten Bild verschiedene Teile und Gegenstände von geometrischen Figuren zu erkennen. Also das ist ein Spiel, das sich an Kinder richtet, Ice by Fantasy, das in verschiedenen Szenarien stattfindet. Das ist das Unterwasser-Szenario. Hier sind auch Begriffe oft mehrdeutig und gelöste Rätsel können kleinere narrative Elemente freischalten. Hier ist das noch relativ zurückhaltend gestaltet. In Ice by Fantasy, aber beispielsweise in einem Spiel wie Mystery Case Files Prime Suspect von 2006 geht es darum, dass sie tatsächlich Verdächtige finden und untersuchen, dieses Wimmelbild, was Sie auf der rechten Seite sehen, nach Hinweisen untersuchen, wie denn ein Fall zu lösen sein kann, also welche Hinweise denn ein Verdächtiger hinterlassen hat. Und Sie können hier auch gleichzeitig die Hinweise zusammengefasst dann in diesen Akten finden. Damit komme ich zur letzten Kategorie, den Escape the Room Games. Escape the Room Games sind wiederum das, was der Titel bezeichnet, Spiele, in denen man aus einem Raum fliehen muss. Also typischerweise ist man da in einen Raum eingesperrt und muss die ganze Umgebung untersuchen und möglichst intelligent kombinieren, um da auch herauszukommen. Da findet man dann meistens Verstecke, kleinere Rätsel. Das ganze Spiel ist also ein Rätsel. Hier ist narrativ fast gar nichts mehr vorhanden, außer der Situation, in die man da gesetzt wird. Man bekommt wenig Kontext, insofern haben wir es ja auch mit einem Randgenre zu tun. Als Vorläufer wird das Text-Adventure Behind Closed Doors von 1988 geführt, bei dem man in ein Badezimmer eingeschlossen ist. Der Begriff selbst wurde durch Mystery of Time and Space geprägt, 2001, das mit einem einzigen Raum begonnen hat, aber kontinuierlich erweitert wird. Heute gibt es davon über 20 Levels und das Spiel ist in über 20 Sprachen übersetzt. Das, was Sie hier auf der linken Seite sehen, ist das Startlevel. Die meisten dieser Spiele sind online zugänglich. Also wenn Sie mal ein bisschen danach suchen und ein bisschen rätseln wollen, Escape Room Games, damit kann man schon ein bisschen Zeit verbringen. Ein weiteres populäres Spiel war Crimson Room, was Sie auf der rechten Seite sehen, das dem Genre zu höherer Popularität verhalf. Und auch auf kleineren Darreichungsformen kann man das finden. Also wenn Sie sich jetzt einen aktuelleren Vertreter anschauen, wie The Room beispielsweise von 2015, das ist für Tablets und für Smartphones entwickelt und es hat eine deutlich elaboriertere Grafik. Und auch dazu kann ich Ihnen einen Film zeigen. Na, das wollte ich ja gerade nicht. Sondern das. So beginnt das Spiel. Also es passiert gar nichts. Man wird darauf hingewiesen, man bekommt immer noch Text. Und man kann sich dieses Objekt näher anschauen. Man kann durch diesen Röntgenblick sozusagen weitere versteckte Hinweise aktivieren und rätselt sich dann von Raum zu Raum zu Raum. Das ist also ein Beispiel für einen neueren Vertreter eines Escape Room-Spiels. So. Damit bin ich am Ende meiner Vorlesung angekommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn es Fragen gibt oder Anmerkungen gibt, können Sie sie jetzt stellen. Das ist offenbar nicht der Fall. Dann zeige ich Ihnen wenn Sie wollen, noch einen Teil aus der Stanley Parable. Wer gehen möchte, kann schon gehen. Auf Wiedersehen. So, und mit Rücksichtnahme auf diejenigen, die das Video sehen wollen, würde ich diejenigen, die gehen wollen, bitten, schon zu gehen und die Unterhaltung draußen fortzusetzen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.